25.000 Menschen schließen in Deutschland jedes Jahr ungefähr eine Promotion ab, sind dann Doktor und die meisten sind es wirklich, sind noch nicht mal Plagiate. In unserer Serie Mein Studium geht es diese Woche um die Promotion.
Worum geht's?
In Fächern wie Chemie ist es selbstverständlich, einen Doktor zu machen. Denn viele Stellen in Forschungsabteilungen sind von vornherein nur für Bewerber mit Promotionen ausgeschrieben. Auch in der Medizin gilt der Doktor als Regelabschluss. Aber auch in den Geisteswissenschaften streben immer mehr Absolventen einen Doktortitel an. 20% der Promovierenden waren im letzten Jahr zum Beispiel Sprach- oder Kulturwissenschaftler. Umfragen zufolge hoffen viele, mit dem Doktortitel ihre Karrierechancen zu verbessern. Manche wollen die Zeit der Berufsfindung noch ein bisschen verlängern oder sie haben einfach Lust, sich länger mit einem Thema zu beschäftigen.
Wie kann ich promovieren?
Der klassische Weg ist, ganz auf sich gestellt zu promovieren und sich selbstständig ein Thema und einen Doktorvater oder eine Doktormutter zu suchen. Oft sind Doktoranden aber auch an Unis oder Forschungseinrichtungen angestellt. Die Doktorarbeit ist dann Teil ihrer Stelle. Inzwischen weit verbreitet sind auch strukturierte Programme, zum Beispiel Graduiertenkollegs oder Schulen, die Doktoranden zusätzliche Hilfestellungen anbieten. Die Doktoranden bekommen eine besonders intensive Betreuung durch mehrere Hochschullehrer und Begleitseminare. Die oft international zusammengewürfelten Teilnehmer beziehen meist 3 Jahre lang ein Stipendium und sollten in dieser Zeit idealerweise auch mit ihrer Arbeit fertig werden. Die genauen Abläufe und Regelungen sind aber von Graduiertenschule zu Graduiertenschule anders.
Wie bewerbe ich mich?
Voraussetzung für eine Promotion ist ein abgeschlossenes Hochschulstudium. Wer individuell promoviert, kann beim Dekanat der Uni die Zulassung als Doktorand beantragen und dort sein Promotionsthema nennen. Sobald man als Promotionsstudent eingeschrieben ist, kann man sich dann noch bei einer Stiftung um ein Förderstipendium bewerben. Die Voraussetzungen für Promotionsprogramme und Graduiertenschulen sind immer unterschiedlich. Meistens wird ein besonders guter Studienabschluss erwartet und ein Themenvorschlag, der zum Programm passt. Eine Altersgrenze gibt es nicht.
Soweit die Theorie der Promotion. Wir haben eine Doktorandin in Thüringen getroffen, Anna Pröhle. Sie ist eigentlich per Zufall dazu gekommen, eine Doktorarbeit zu schreiben. Jetzt macht sie sich Gedanken über das Thema Organspende.
Mein Name ist Anna Pröhle, ich studiere an der Uni in Jena im Institut für angewandte Ethik. Es gibt dort ein Ethikzentrum in Jena und dort promoviere ich und ich beschäftige mich mit der Akzeptanz des Hirntodkriteriums, also im Zusammenhang mit Organspenden, und ich untersuche, wie diese Akzeptanz dieses Hirntodkriteriums unter Journalisten speziell vorhanden ist oder nicht vorhanden ist. Ich war mit der Uni fertig, mit Ende 2027, und hatte auch erstmal, muss ich ehrlich zugeben, genug von der Uni. Ich wollte einfach was machen, ich wollte was Praktisches lernen und wollte halt auch einfach mein eigenes Geld verdienen. Und genau das habe ich gemacht. Und ich muss ganz ehrlich sagen, ich hätte selber nie das Selbstbewusstsein oder den Mut gehabt, irgendwo hinzugehen und zu sagen, hier, ich würde gern promovieren. Das kam tatsächlich zu mir und ich glaube, das war auch mein Glück in diesem Fall. Ich finde das super, weil es ist ein Projekt, was ich selber entwickelt habe. Ich habe einen Online-Fragebogen dazu entwickelt, das habe ich alleine gemacht. Ich mache jetzt die Befragung, ich muss das dann auswerten, ich muss es dann interpretieren und ich finde es einfach toll, ein Thema zu haben, was mich wirklich interessiert, was, wie ich finde, eine hohe gesellschaftliche Relevanz hat. Und es ist für mich auf jeden Fall ein guter Ausgleich zu meiner Arbeit. Also, weil es eben tiefergründig ist, weil ich mich damit länger beschäftigen kann. Ja, und weil ich dadurch wirklich die Möglichkeit habe, als Persönlichkeit, sage ich mal, daran zu reifen. Ich versuche, mich gut zu organisieren. Ich gebe für 3 Wochen meine Bereitschaft an und halte mir 1 Woche frei. Das klappt auch meistens ganz gut, aber wie es natürlich immer so ist, kommen auch mal spontane Aufträge dazwischen. Es ist schon dann auch oft abends oder am Wochenende, wo ich dann halt was für meine Arbeit mache. Das war aber mit dem Professor von Anfang an so vereinbart, das habe ich ihm gesagt. Und von daher denke ich mal, solange ich mich um alles kümmere und es vorangeht, ist es für mich okay, so wie es ist.
Die Journalistin Anna Pröhle schreibt derzeit ihre Doktorarbeit in Jena. Der allererste Doktortitel, der wurde 1219 verliehen an einen Mann. In Deutschland bekam die erste Frau erst im 18. Jahrhundert einen Doktortitel. Hart erkämpft, 1754 hat Christiane Erxleben im Fach Medizin promoviert. Monika Ahrens stellt sie vor.
Ein jeder will gern ein verständiges Weib haben, aber die Mittel des Verstandes will man ihnen nicht zulassen.
Die Frau, von der diese Worte stammen, heißt Dorothea Christiane Erxleben. Als erste Frau in Deutschland promoviert sie 1754 im Fach Medizin und praktiziert als Ärztin in ihrer Heimatstadt Quedlinburg, erklärt der Medizinhistoriker Eike Pies.
Es ist ja so, dass die Frauen nicht zugelassen worden sind zum Studium und das war auch noch zur Zeit von Dorothea Erxleben der Fall. Frauen waren ja vor allen Dingen in der Geburtshilfe als Hebammen tätig und in der Krankenpflege. Aber studieren durften sie nicht.
Dorothea wird 1715 geboren. Zusammen mit ihren Brüdern erhält sie vom Vater, dem Quedlinburger Arzt Christian Leporin, und verschiedenen Hauslehrern Unterricht. Sie lernt Sprachen, Latein, beschäftigt sich mit Naturwissenschaften. Ihr Ziel?
Mich durch nichts vom Studieren abhalten zu lassen und zu versuchen, wie weit ich in der Arzneigelehrtheit es bringen könnte.
Sie begleitet ihren Vater auf Patientenbesuchen, lernt von ihm den Beruf des Arztes, wird seine Assistentin. Das darf sie, weil in Quedlinburg das preußische Medizinalgesetz noch nicht in Kraft getreten ist, welches das Heilen innerer Krankheiten nur Studierten und promovierten Ärzten erlaubt.
Die Patienten in Quedlinburg waren ja an sie gewöhnt. Und die ganze Sache kochte ja erst hoch, als der Vater starb. Und als sie dann weiter praktizierte, waren ihre Kollegen natürlich höchst erbost und versuchten, ihre Praxis dann schließen zu lassen.
1753 verstirbt eine von Dorothea Erxlebens Patientinnen am Fleckfieber. Drei Quedlinburger Ärzte nutzen das als Vorwand, um sie wegen Kurpfuscherei anzuzeigen.
Erxleben hat sowohl wundärztlich gewirkt als auch internistisch. Wenn man bedenkt, dass zu dieser Zeit die wundärztliche Medizin so war, dass es ja noch keine Hygiene gab, ist es selbstverständlich, dass vor allen Dingen den Chirurgen viele Patienten starben.
Die staatlichen Behörden schließen ihre Praxis und fordern Dorothea Erxleben auf, innerhalb von 3 Monaten zu promovieren. Da sie Familie hat und ihr 4. Kind bekommt, bittet sie um Aufschub. Die Erlaubnis zu studieren hat sie bereits einige Jahre zuvor durch Eingaben beim preußischen König erkämpft. 1754 nimmt sie dieses Recht wahr und legt an der Universität Halle die Promotionsprüfung ab, mit Summa Cum Laude. Titel der Arbeit?
Akademische Abhandlung von der gar zu geschwinden und angenehmen, aber deswegen öfters unsicheren Heilung der Krankheiten.
Diese Spontanheilungen, die es tatsächlich in der Medizin gibt, sind ein Phänomen, das sie damals schon erkannt hat. Und das hat sie auch beschrieben.
Dorothea Erxleben praktiziert weiter als Ärztin, bis zu ihrem Tod 1762. Erst ein Jahrhundert später, ab 1899, werden Frauen im Deutschen Reich offiziell zu den Staatsprüfungen der Medizin, Zahnmedizin und Pharmazie zugelassen.
Monika Ahrens über den ersten Doktortitel für eine Frau, das war 1754. Alles rund um unseren Schwerpunkt zum Thema Promotion auf deradiowissen.de.